Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Reinhold Federolf anlässlich einer Himmelfahrtstagung in der Stadthalle Sindelfingen zum Hauptthema »Kommt der König wirklich?« in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema »Der König kommt und es ändert sich alles«. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Der König kommt und es ändert sich alles. Und dieser schöne Psalm 24, wo es ja so heißt, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Schaut auf, ihr Tore, und öffnet euch weit. Schwingt auf, ihr ewigen Pforten, der König zieht ein mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König, so herrlich geehrt? Es ist der Herr mächtig und stark, der Herr, der Sieger im Kampf. Es ist der Herr von Heeren umringt oder auch der Herr Zebaoth. Und das, da heißt er hier, macht die Tore weit auf. Und das ist auch mein Wunsch für heute Nachmittag, dass wir diesen König in unserem Herzen haben. Das ist ja der erste Schritt, in unserem Herzen, dass es da Platz hat. Und heute ist auch der Himmelfahrtstag. Und da heißt es ja hier, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke kam und nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das war eigentlich die Entrückung Jesu. Ja, man sagt zwar Himmelfahrt, aber es war die Entrückung Jesu. Diese besondere Wolke, die ihn plötzlich weggenommen hat. Jesus hat ja keine intergalaktische Raumfahrt gemacht, was weiß ich, bis ans Ende von unserem Kosmos, sondern da hat sich diese Dimension Gottes, die hat sich aufgetan. Und dann ist Jesus verschwunden. Also nicht wie so ein Flugzeug, wo man nachschaut und winkt und die Freunde sind dann weg und in den Wolken verschwindet. Nein, bei Jesus, das war übernatürlich. Da hat sich die Dimension Gottes geöffnet. Und da heißt eben auch in Apostelgeschichte 1, dass er nämlich genauso wiederkommen wird. Genauso. Also in meiner Sprache ist genauso, genauso. Nicht fast genauso oder ähnlich, ja, sondern genauso. Also Jesus, die Jünger, dann die Wolke und der Ölberg. Ganz wichtig. Der geografische Bezug, und der wird uns ja hier erwähnt, na, am Schluss von diesem Vers, da heißt dann, darauf kehrten sie von dem sogenannten Ölberg, der nahe bei Jerusalem liegt und nur einen Sabbatweg entfernt ist nach Jerusalem zurück. Da wissen wir jetzt genau, wo Jesus damals zum Himmel entrückt wurde und wo er auch wieder zurückkommen wird. Drum setzen sich da auch viele Christen hin, da hat es verschiedene Sitzplätze und die lesen dann alle Apostelgeschichte 1. Und das ist eigentlich wunderbar. Also wir wissen ganz genau, wo der Ölberg liegt, ne? Wenn man sich so ein bisschen orientiert an diesen Beschreibungen. Ja, und da heißt es eben, an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Das sagt ja der Zacharja. Und wir wissen, Zacharja, er hat da eben nur die Heiligen, diese sogenannten Heiligen und Gerechten des Alten Testaments gesehen. Er hat die Gemeinde nicht gesehen. Aber wir wissen nach den anderen Offenbarungen, dass wir dann da auch dabei sein werden. Ja, wir werden mit ihm zurückkommen. Und da gibt es eben die verschiedensten Meinungen, ja, in Bezug auf den Ölberg. Da gibt es manche, die sagen, das ist symbolisch, das muss nicht unbedingt da dort sein, wenn er zurückkommt. Ich meine, das ist ja immerhin schon was. Und die anderen, die sagen, nein, nein, das ist alles symbolisch und allegorisch. Und solche Strömungen gibt es eben leider im Christentum. Und ganz zum Schluss heißt hier, die Wiederkunft Jesu ist ein wesentlicher Teil der christlichen Glaubensbekenntnisses, von dort er kommen wird. Aber die konkrete Vorstellung, dass der Ölberg der Berührungspunkt, ja, ist eher in bestimmten bibeltreuen und evangelikalen Strömungen verbreitet. Bibeltreu. Wir sind bibeltreu. Und was sage ich zu den anderen? Ihr seid bibeluntreu. Klingt eigentlich echt gut, ne? Bibeltreu und bibeluntreu. Das ist negativ. Weil Gott hat es so schön alles geoffenbart. Drum, das ist alles sehr nebelhaft. von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist die ganze Prophetie in vielen Kirchen und manchmal auch Gemeinden. Oder dein Reich komme. Keiner kann sich so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt also einfach, ich sage es mal so interessant dargestellt, eine geistliche, eine akute geistliche Unterernährung in Bezug auf biblische Prophetie. Ja, wenn man da so eine Röntgenaufnahme machen könnte, so eine geistliche Röntgenaufnahme, ihr seht ja alle gut ernährt aus, na, sagen wir mal so, als ja, Deutsch und Schweizer. Aber jetzt eine geistliche Röntgenaufnahme, da würden bestimmt einige Skelette hier rumsitzen, ja, weil sie das Wort nicht hören in ihren Gemeinden, in ihren Kirchen. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Darum geht's, dass wir eben an der Bibel bleiben, und zwar so nahe wie möglich. Der König kommt und es ändert sich alles. Sie werden merken, wir verteidigen wichtige biblische Wahrheiten. Das nennt sich auch Apologetik, Glaubenskampf. Das ist für viele Leute unangenehm. Aber die Bibel spricht ganz klar von der gesunden Lehre. Also das ist abgegrenzt, das ist was ganz Konkretes. Das kann nicht so oder so sein. Und auch wenn wir unsere, sagen wir mal, prophetischen Überzeugungen heute weitergeben, dann ist das am nächsten am Wort Gottes. Auch die ganzen Verheißungen Israels gegenüber, denen wollen wir treu sein. Ja, eben die meisten Kirchen, das muss euch klar sein, die verwerfen das verheißene Millennium und auch die Entrückung. Und die Frage ist natürlich, warum? Auch da kommen wir noch drauf zurück. Da haben die einfach nichts, was Offenbarung angeht, wo viele, viele Dinge geoffenbart wurden über den Antichrist, über den Abfall, wie es da in der Welt zugehen wird, auch mit den ganzen Gerichten. Und da ist einfach nichts, seht ihr ja hier in der Mitte. Sowohl bei den Postmillenaristen, die glauben ja, dass die ganze Welt christlich werden wird, die haben mehr Glauben wie ich, ja. Und die anderen sagen, diese sogenannten Amillenaristen oder Amillennialisten, die sagen, wir leben heute schon im symbolischen Friedensreich. Seit Pfingsten leben wir in diesem Friedensreich. Das ist es, Leute. Das war's dann schon, ja. Ich bin da nicht ganz zufrieden. Und da heißt es ja hier zum Beispiel in Offenbarung 5,10, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Immer wieder Bezüge auf Erden. Da geht es um dieses Friedensreich hier auf Erden. Was sehen wir eigentlich, wenn wir heute in die Welt schauen? Was sehen wir? Sehen wir eine Gemeinde, die symbolisch im Friedensreich regiert? Oder sehen wir, dass die ganze Welt immer christlicher wird? Oder sehen wir die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne? Und wenn ich meine Augen aufmache, als einfacher Christ und Bibelleser, da muss ich sagen, ich sehe heute sehr viele Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne in unserer Welt. Und deswegen hat uns Gott ja die ganzen Orientierungen gegeben. Die Frage ist natürlich, woher holen wir uns das prophetische Wasser, jetzt mal so illustriert ausgedrückt. Ja, von woher? Da müsst ihr immer genau nachschauen, was auch da in der Gemeinde geglaubt wird oder in der Kirche geglaubt wird in Bezug auf diese Endzeitslehre. Und ich merke das ja überall. Ich komme ja auch rum in Deutschland, in der Schweiz, in Brasilien. Und da immer wieder treffen wir überall Menschen, die auf der Suche sind nach einer guten Gemeinde, nach einem guten Wort. Ja, weil eben heute so viel Wischiwaschi weitergegeben wird in den Gemeinden. Und wir haben auch diese wunderbare Verheißung, dass die Erkenntnis eben in der Endzeit zunehmen wird. Zunehmen. Was wussten die Leute früher schon über über eine globale Welt oder totale Kontrolle? Diese ganzen Technik und Elektronik, was wir heute sehen und viele andere Entwicklungen. Oder auch die Rückkehr Israels. Da gab es viele Kirchenväter und Reformatoren, die haben darüber diskutiert, ob diese Juden vielleicht für immer verflucht sind oder ob sie eines Tages wieder in ihr Land zurückkehren würden. Wir stehen vor festen Tatsachen. Das hat sich schon erfüllt. Wir müssen nicht mehr diskutieren. Jerusalem ist ein Taumelbecher für die ganze Welt, wie es auch der Prophet geoffenbart hat. Also wir müssen aufpassen, dass man eben nicht wichtige Dinge wegsymbolisiert, wegallegorisiert. Ja, da kommen nämlich dann ganz verzerrte Filter, wenn das Originalverständnis ausgehöhlt wird. Bei der Reformation hieß ja, sola scriptura, Und das ist echt wunderbar. Ich bin auch gesegnet durch die Reformation. Aber es ist eben nicht nur sola scriptura. Denn wir merken, dass da auch bestimmte Dinge ausgeklammert wurden. Eben zum Beispiel Israel. Alles hat man wörtlich genommen, aber viele Dinge in Bezug auf Israel nicht. Und darum sage ich, da gibt es ein anderes lateinisches Wort, das heißt eben omnis scriptura. Das heißt zurück zur ganzen Schrift. Und schauen, was damals vielleicht bei der Reformation ein bisschen zurückgeblieben ist. So als kleines trojanisches Pferd. Ja? Also wir lernen immer wieder etwas mehr über biblische Prophetie. Das ist ganz wichtig. Warum? Als das Christentum salonfähig gemacht wurde im Jahr 380 durch den Konstantin, ihr kennt das alles, und dann hat man plötzlich gesagt, durch diese Euphorie, Freiheit, das Christentum breitet sich aus, wir leben jetzt im symbolischen Friedensreich. Und die sagten dann, ein echtes Friedensreich mit der vorhergehenden Apokalyptik, wie es die Propheten offenbarten, wurde als jüdische Fantasterei verworfen. Leute, das ist handfeste Bibelkritik. Die haben gesagt, das ist Zionismus, Nationalität, überspitzt auch von den Propheten und so weiter. Eigentlich das, was Paulus verhindern wollte durch seine drei Kapitel, Römer 9, 10 und 11, das ist dann eingetroffen. Man hat nicht mehr an diese besondere Zukunft Israels geglaubt. Man hat, und das ist ein Schlagwort, prägen Sie sich das ein, man hat Israel heilsgeschichtlich ausgelöscht. Heilsgeschichtlich ausgelöscht. Anstatt die Nachkommen Abrahams anzuziehen und eifersüchtig zu machen, wurden sie verscheucht und abgestoßen. Und dann kam es zu so einem komischen Konkurrenzkampf zwischen der Kirche, der Ekklesia oder Ekklesia und der Synagoge Israel. Hier die Kirche siegreich und die Synagoge mit gebrochener Lanze und mit der Tora so runterhängend als praktisch jetzt total übergangen. Dieses heilsgeschichtliche Auslöschen Israels. Was davon auch zeugt, das gibt es ja in Wittenberg, in der Stadtkirche, die sogenannte Judensau, wo auch Gott gelästert wird mit diesem Shem Ham Yeforat, werde ich nicht viel drüber sagen jetzt. Und da trinken eben die Juden an den Zitzen der Sau die Milch und der Rabbi liest hinten durch den Bürzel den Talmud. Böse Sache, böse Sache. Und da gibt es heute mindestens 30 von diesen Reliefen an Kirchen. Und das ist eigentlich komisch, weil wir ja dadurch unseren eigenen Ast absägen. Unseren eigenen Ast absägen. Ja, denn die Bibel sagt ja, wir saugen jetzt diesen Saft vom guten Ölbaum. Wir sollten da als Christen dankbar sein, dass eben die nicht-jüdischen Menschen, jetzt die Christen, eingepfropft wurden in diesen Ölbaum. Und dann sagt Paulus, so rühme dich deswegen nicht gegen die natürlichen Zweige. Es gibt eine spanische Übersetzung, die sagt, sei nicht arrogant. Und ich sage euch ehrlich, dieser sogenannte Amillenarismus, wo man eben Israel die Zukunft verleugnet, das ist für mich heidnisch-christliche Arroganz gegen Israel. Das ist gar nicht gut. Da heißt dann in Jeremia 10, 5, sie stehen da wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Ja? Die Kirche, ja, anstatt die Juden anzuziehen, wurde da noch Antisemitismus gepredigt. Und das hat schreckliche Auswirkungen. Das heißt ja, denkt jetzt nochmal an dieses Zitat von vorhin, das wäre nur jüdische Fantasterei, dieses Friedensreich. Indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Prophetie der Schrift von eigener Interpretation ist. Denn niemals wurde die Weissagung durch den eigenen Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes. Ja, und wenn wir es genau wissen wollen, waren das ja alle heilige Männer Gottes. Von wo? Von Israel. Die redeten getrieben vom Heiligen Geist. Da sind also keine mystischen Vorstellungen eingeflossen. Oder Plagiate von heidnischen Nachbarvölkern oder Fantasien von überspanntem jüdischen Patriotismus wie Zionismus. Da haben heilige Männer geredet. Wir müssen das ernst nehmen. Damals sagte Jesus schon zu den Emmausjüngern, ihr törichten und trägen Herzens, um allem zu glauben, wovon die Propheten geredet haben. Allem zu glauben. Da ging es ja damals um diesen leidenden Messias. Und hier ruft er sie auf, glaubt allem, was in den Propheten steht. Der König kommt und es ändert sich alles. Das ist auch synonym mit dem Ausdruck die Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt ja im Judentum Tikkun Olam. Das ist ein stehender Ausdruck, kommt oft vor. Da geht es einfach, dass die Welt wieder repariert wird. Ja. Manche glauben, dass das ganz persönlich durch den Messias passieren wird. Andere sagen durch eine messianische Ära. Und andere sagen einfach durch menschliche Anstrengungen. Sehr ähnlich wie mit vielen Strömungen auch im Christentum. Und wir wissen, dass dieses Tikkun Olam, das kommt eben durch Jesus, durch den Messias. Der wird dann die ganze Welt verändern. Das sagt ja der Petrus in seiner zweiten Predigt in Apostelgeschichte 3,21 von der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Es gibt ja Leute, die sagen, im Neuen Testament gibt es nirgends irgendwelche Landverheißungen für Israel oder irgendwelche solche Sachen, ganz speziell für Israel. Hier haben wir schon eine. Und zwar eine sehr ausdrückliche. Er sagt hier, dass Jesus verordnet wurde, er wird dann für Israel wieder kommen. Der Himmel muss ihn zwar jetzt aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wiederholt. Also im Neuen Testament, nach der Geburt der Gemeinde Jesu, in Apostelgeschichte 3, unterstreicht Petrus, was die heiligen Propheten von jeher verkündigt haben. Das steht fest. Das ist nicht jetzt irgendwie weg, annulliert, gilt nicht mehr, delete, ist weg, ausgelöscht. Nein, das gilt alles in Bezug auf die Menschen, in Bezug auf die Tiere, in Bezug auf die Erde, in Bezug auf Israel und in Bezug auf Gott. Viele Dinge wurden da geoffenbart, auch die Wiederherstellung Zions. Das beinhaltet das Land, das Volk, Jerusalem inklusive dem Tempel und Gott in ihrer Mitte. Ja, wenn der König kommt, dann ändert sich alles. Wir wissen, dann ist das schon alles passiert hier, dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, die Entrückung ist schon passiert. Mindestens, ich sag's mal einfach so, wie wir es aus der Bibel erkennen, mindestens 7 Jahre vor diesem glorreichen Kommen Jesu auf dem Ölberg wurde die Gemeinde entrückt. Dann natürlich unsere Begegnung der Braut mit dem Bräutigam dort im Himmel. Dann kommt ja hier auf Erden die große Täuschung durch den Antichrist und die Apokalypse. Und während es mit der Welt steil bergab geht, geht es mit Israel bergauf. Das ist eine ganz andere Entwicklung. Denn dann beginnt ja in diesen 7 Jahren seit Beginn an die Wiederherstellung Israels. Zum Beispiel durch die Predigt der 2 Zeugen 3,5 Jahre lang. Auch hier wieder ein klarer Hinweis in Bezug auf das Friedensreich. Wir reden ja heute vom König. Da steht hier in Offenbarung 20, wird 3x1000 Jahre erwähnt. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre zusammen mit dem Christus. Die übrigen Toten wurden erst nach dem Ende der 1000 Jahre zum Leben erweckt. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die 1000 Jahre zusammen mit Christus regieren. 1000 Jahre steht hier ein paar Mal. Dann sind es eben 1000 Jahre Friedensreich. Ja, in Bezug auf die Gemeinde, da heißt es ja hier, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gemerkt habt. Er ist jetzt im Himmel und dann, wenn er die Städte bereitet hat, dann wird er wiederkommen und wird uns zu sich nehmen. Das ist genau die Bewegung der Entrückung. Es gibt sogar englische Übersetzungen, die sagen, and I will bring you at home. Ich werde euch heimbringen, nach Hause bringen. Das ist die Entrückung der Gemeinde, die Bewegung der Entrückung. In Bezug auf die Völker heißt dann, und es wird geschehen, dass alle Überlebenden von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekämpft hatten, das heißt auch Harmageddon, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Sukkot. Das ist interessant. Ne? Heute wird ja Israel, wir haben es heute Morgen schon gehört, so verleumdet, so diskriminiert, so viel Hass gegen Israel. Aber dann wird alles anders werden. Die Völker werden dann zum Berg Zion hochpilgern, das Zentrum der Welt. Und dann gibt es natürlich auch eine Scheidung unter den Völkern, eine interessante Scheidung, wenn ihr das richtig auslegt, ja, zwischen diesen Schafen und Böcken, das ist ein Verhaltenstest gewesen, wie die Menschen und Völker die Juden behandelt haben. Die Juden behandelt haben. Pass gut auf. Denn Jesus sagt da, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremder und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besucht mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Komisch. Matthäus 25. Ja, was predigt denn Jesus hier? Predigt Jesus hier ein soziales Evangelium von guten Werken? Ja, so, sagen wir es mal wieder ungeschützt, so katholisch. Ja? Das ist ganz komisch, was er hier sagt. Na, was er da gemacht hat an guten Werken. Na, und dann heißt, geht hinein ins Reich, ihr Gesegneten meines Vaters. Er sagt an anderer Stelle, dann wird der König ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr in Wirklichkeit mir getan. Und da gibt es eben nur eine wirklich gute Erklärung. Nämlich, unter dieser schrecklichen antichristlichen Verfolgung gegen Israel und die Juden weltweit, da wird es auch Nicht-Juden geben, die Juden schützen werden, die ihr Leben einsetzen, um diese Juden zu schützen. Und die werden nachher von Gott geehrt. Wahrscheinlich sind die auch gläubig, ja, die Juden auch. Und Gott wird es in besonderer Weise anerkennen. War ja ein bisschen ähnlich zur Nazizeit. Ein bisschen, ein Schatten. Denkt an Oskar Schindler. Ich meine, er hat zwar nur während der Nazizeit was getaugt, nachher war mit ihm nichts mehr los. Aber er hat es geschafft, 1000 Juden aus Auschwitz rauszureißen. Das hat niemand mehr geschafft. Und er hat heute einen Baum in Yad Vashem in Jerusalem, an der Gedenkstätte des Holocausts und ein Schild, Oskar Schindler und seine Frau, als einer der Gerechten unter den Völkern. Aber da ging es ja jetzt nicht um Errettung und so weiter, aber dann während der apokalyptischen Trübsalzeit wird es ganz anders sein. Aber da geht es auch darum, wie wir uns oder die Menschen dann den Juden gegenüber verhalten. Israel, scheide die Geister, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Gott spricht mit Jakob, mit Israel. Denn ich will mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich dich zerstreut habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen aber will ich dich mit Maßen, dass du dich nicht für unschuldig haltest. Also, ihr lieben heidnischen Länder, passt auf, der Zorn Gottes kommt. Gott sagt, er wird mit allen Heiden, dahin die Juden verstreut wurden, wird er ein Ende machen. Er wird sie richten. Glückselig sind alle, die sich bei ihm bergen. Denn die Bibel sagt ja, Jesus, wenn er kommt, er wird die ganzen menschlichen Reiche, steht in Daniel 2, er wird dann alle Reiche zertrümmern. Und dieser Stein, der übernatürlich herangeflogen kommt, nämlich aus dem Himmel, der zerstört jetzt alle Reiche und dieser Stein wird dann die ganze Erde ausfüllen. Ist wieder das Friedensreich, ja, ganz plastisch hier auf Erden. Und Israel. Verhärtung oder Blindheit ist über einen Teil von Israel gekommen. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist, die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und danach wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden. Also, ich möchte alle Gemeindeexklusivisten warnen, die nur die Gemeinde sehen. Ja, hier heißt ganz klar, dass wenn diese Vollzahl der Heiden eingegangen ist, durch die enge Pforte, in die Gemeinde, zur Braut gehören, danach, nach der Entrückung, dann kommt Israel wieder dran. Und das Ziel ist dann, dass ganz Israel gerettet wird. Heißt ja auch hier in Offenbarung 1,7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Und die ihn durchstochen haben, die werden ihn auch sehen. Und alle Stämme des Landes werden um ihn wehklagen. Da wird Bezug genommen auf Sacharja 12,10. Hier geht es um alle Stämme des Landes. Da geht es um Israel. Die werden da in erster Linie dann wehklagen. Diese Mischpochen heißt in Jiddisch Mischpoche oder die Mischpachot. Das sind die verschiedenen Sippen. Ja, die werden dann alle weinen und wehklagen. Oder denken wir nur auch an die liebe Mutter vom Zebedäus und den Söhnen, ne? Wie die da zu Jesus kommt. Ich finde es sehr, sag's mal, niedlich, ne? Mütter, wisst ihr ja. Und dann fragt Jesus sie, was willst du? Und dann sagt diese liebe Mama, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen möge. Ja? die hat sich da Sorgen gemacht. In deinem Reich. Und jetzt sagt Jesus nicht, du vergesst es mit dem Reich. Das ist ja schon alles passé. Das Reich ist jetzt in euch. Das Reich wird von euch weggenommen und einem anderen voll geben. Das ist jetzt die Gemeinde. Das mit dem Reich, wir vergessen das. Nein, das geht weiter. Das wurde zwar zurückgestellt, weil dann die Gemeinde kam, aber er sagt er jetzt, und das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Oder wenn Jesus zu seinen 12 Jüngern sagt, dass sie auf 12 Thronen sitzen würden und die 12 Stämme Israels richten würden, da geht's um das praktische, plastische, direkte Friedensreich hier auf Erden. Oder wenn er sagt, aber wir streiten jetzt nicht über Wein und Traubensaft. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Und das ist eben hier nicht im Himmel, dieses Trinken, sondern das ist hier auf Erden. Denkt mal an Jesaja 53, das Lamm Gottes. Wir denken immer, das ist eine christliche Botschaft. Das ist von einem jüdischen Propheten, Jesaja. Und der Johannes, ein Jude, der da getauft hat, sieht einen anderen Juden und sagt jetzt plötzlich, das ist das Lamm Gottes. Das war eine pure jüdische Botschaft. Er ist das Sühnopfer. Und dann wurden die eben ausgelöscht damals. Ganz traurig. Und eben, was sie gemacht haben, war, sie haben das Gesetz, dass sie ein Zuchtmeister sein sollte, sie haben es geschafft, dass sie durch das Gesetz gerechtfertigt waren. Wir sind Söhne Abrahams. Für die war Jesus als das Lamm Gottes ein Witz. Das war eine Provokation für die. Eine Beleidigung. Durch diesen Kurzschluss im Gesetz. Weil es war ja komisch. Der Johannes ist da am Taufen, dann kommen einige Leute von Jerusalem. Jetzt schreit der Johannes von Weitem, ihr Otterngezücht. Wie werdet ihr dem Gericht Gottes entfliehen? Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Da hätte ich gesagt, ja Johannes, tu mal langsam, Johannes, was soll denn das jetzt? Schrei doch nicht von so weit weg. Lass die doch mal herkommen und red mal anständig mit denen. Der kannte die Juden. Das ist nicht Stereotyp auf alle Juden. Das war eine bestimmte Gruppe, die jüdische Obrigkeit, die das Gesetz pervertiert hatten. Und Jesus sagt auch das Gleiche, ihr Ort und Gezücht. Weil sie eben, ihr wisst ja, Jesus sagt, ihr habt den Schlüssel fürs Himmelreich, ihr selber geht nicht rein und lasst die anderen nicht reingehen. Das war schlimm. Und hier sagt er ja, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr widersprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Da spricht er jetzt von einer zukünftigen Generation im Land Israels. Und Leute, sind wir mal ehrlich, das ist schon ein Bonus von Gott. Denn die biblische Prophetie offenbart nicht, dass wir vor der Entrückung die Rückkehr Israels erleben würden. Ja? Und wir erleben das schon viele Jahre. Viele von euch waren schon in Israel. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir das heute erleben. Vielleicht erlebt man sogar noch den Tempelaufbau. Wer weiß, ne? Ja, oder hier sagt auch Paulus, ich habe mir gewünscht, verbannt zu sein, weg von Christo für meine Brüder, für die anderen Juden, die meine Volksverwandten sind nach dem Fleisch. Und jetzt sagt Paulus was ganz Interessantes, die da sind von Israel. Und jetzt sagt er was, was eigentlich jeder Amillenarist, jeder, der die Zukunft Israels leugnet, der müsste sagen, hier müsste stehen, welchen gehörte. Für Israel ist es jetzt vorbei. Und Paulus sagt, ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst. Paulus sagt, ihnen gehört das. Also wir müssen aufpassen, wie wir über Israel denken. Oder wenn er sagt, das ist der Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, betreffs des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Auswahl Geliebte, nach der Auserwählung, ja, um der Väter willen sind sie Geliebte, denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unwiderrufbar. Das ist ein Term, ein Ausdruck aus dem Gerichtswesen. Wenn etwas, was beschlossen wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden, egal was passiert. Also da gibt's aber auch in Israel, ich muss das dazu sagen, es wird eine Scheidung geben zwischen verlorenen Auserwählten und geretteten Auserwählten. Ich weiß ja nicht, in Bezug auf wenn man eben die Erwählungstheologie, die Prädestinationslehre überstrapaziert, dann kommt man ja da fast zum Kurzschluss. Da sagt man, die Auserwählten, die kommen auf jeden Fall in den Himmel. Aha. Israel, stellt euch vor, das auserwählte Volk kam aus Ägypten. Das auserwählte Volk, wo Gott in besonderer Weise gearbeitet hat. Und dann ist eine ganze Generation in der Wüste ausgelöscht worden. Vom auserwählten Volk. Das waren verlorene Auserwählte, weil sie es nicht geglaubt haben. Und da sagt Jesus hier auch, er wird alle Ärgernisse zusammenlesen aus seinem Reich. Bitte vergesst nicht Matthäus 13, Evangelium. Hier wird zu Israel geredet. Ja, das ist das ganze Feld des Jüdischen, ist von damals. Er redet jetzt hier, wenn ihr nicht Buße tut, ja, ihr werdet ausgelesen und ins Feuer geworfen. Das ist eine Warnung hier. Also, das ist jetzt keine Garantie. Sie sind zwar Geliebte um der Väter willen, das heißt jetzt aber nicht, dass es einen anderen Rettungsweg für die Juden gibt. Ja, nur um das nochmal zu unterstreichen. Deswegen damals diese Bußpredigt und die wird ja wieder aufgenommen in diesen 7 apokalyptischen Jahren. Da wird sich dann erfüllen, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommen wird. Da werden sie wieder diese Buße predigen. Und dann werden auch diese Auserwählten von der ganzen Welt zusammengesammelt. Das Wort, ich habe zwar kein Griechisch studiert, aber das heißt episunago. Das heißt, wenn man sich irgendwo versammelt während Entrückung, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, heißt ja harpazo. Wir werden weggerissen. Harpazo. Wir haben in Brasilien den schönsten Adler der Welt. Das heißt, der Adler heißt Harpia. Das ist ein Riesenkerl, hat sogar oben so schöne Federchen auf dem Kopf. Ein Riesenadler, der heißt Harpia. Harpia kommt von Harpazo, weil der die Affen, das tut mir sehr weh, und die Faultiere von den Stämmen wegreißt. Der reißt die richtig weg, der fliegt durch die Bäume durch, das ist ein ganz besonderer Adler im Urwald, und reißt die Viecher dann weg. Harpazo. Also das ist hier eine Versammlung und da wird diese Trompete erwähnt, mächtiger Posaunenschall. Und da gibt es eben vor allem diesen Vers aus Jesaja 27, wo es heißt, dass die große Trompete gestoßen wird. Und dann werden die Juden versammelt und die kommen dann auf den heiligen Berg des Herrn nach Jerusalem. So einfach. Machen wir es doch nicht kompliziert. Die Bibel spricht von Jerusalem, spricht von Zion, spricht, dass Gott auch für Israel seine Verheißungen, dass er ihnen treu bleibt. Dann gibt es auch diesen Friedensreichstempel, den 4. Tempel. Das heißt sogar, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Zemach ist wieder ein messianischer Ausdruck. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Jesus wird diesen 4. Tempel bringen. Und er wird Herrlichkeit tragen und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, aber zugleich wird er auch Priester sein. Ja, und das geht eben nicht, weil Jesus kam ja aus dem Stamm Juda. Darum heißt er auch nach der Ordnung Melchisedeks. Also hier, das sollten die Juden auch gut lesen, ne? Da steht ganz klar König und Priester. Bethlehem, na, die Weihnachtsromantik, die kennt ihr alles, Kerzen, manche haben Weihnachtsbaum, nichts gegen Weihnachtsbaum, ich bin zwar kein Fan von Weihnachtsbaum, aber ihr wisst das alles, ne? Bethlehem, Bethlehem, aber wir dürfen nicht vergessen, aus dir wird mir der Herrscher kommen, der Herrscher sein soll, sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Aha, wenn da auch die Juden sagen, wir können das einfach nicht glauben, das mit Jesus und so, mit der Dreieinigkeit, hier heißt, er kommt aus der Ewigkeit. Ja, er kommt aus der Ewigkeit. Gott und Mensch gleichzeitig. Und er wird in Israel herrschen. Also vergessen wir nicht, das Neue Testament verändert nicht den Sinn vom Alten Testament. Da wird nichts aufgelöst. Und damals schon wurde zu Maria gesagt, du wirst schwanger. Und dann heißt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und wenn das eben beim ersten Mal nicht passiert ist, weil er kam ja als der leidende Messias, als der Sündenbock, der viele gerechtfertigen würde, wie es in Jesaja 53 heißt, er wird herrschen. Da heißt er hier, und man nennt seinen Namen. Das ist Singular, nicht Plural. Das ist Einzahl, nicht Mehrzahl. Es werden aber verschiedene Namen erwähnt. Da müsste doch heißen, seine Namen. Aber all das macht den Messias aus. Das ist der Charakter vom Messias. Der wunderbare Ratgeber, starker Gott. Das heißt El Gibor. Das ist ein Namen Gottes, der wird hier im Baby übertragen. Vater der Ewigkeit. Und der Friedefürst, eben vom Friedensreich. War ja auch interessant, als diese Weisen vom Morgenland kamen, da kommen die und fragen ganz direkt, wo ist der König der Juden? Ja, der König der Juden. Und die kamen, um ihn anzubeten. Anzubeten. nicht nur Geschenke abgeben, die haben ihn angebetet. Ja, die haben gewusst, er ist viel mehr als nur ein Mensch. Ja, und dann haben wir noch eine kleine harte Nuss zu knacken. Da sagt Jesus plötzlich, hier stehen einige, die werden nicht sterben, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Da sagen viele, da ist irgendwas daneben gegangen. Na, vielleicht Jesus in seiner Menschheit hat sich hier geirrt, hat so den Eindruck erweckt, er würde damals noch als König kommen. Na, diese Generation wird nicht vergehen. Und irgendwo ging da was daneben. Ja? Da haben sich schon viele Leute die Zähne ausgebrochen, vor allem die, die nicht an die Zukunft Israels glauben. Und dann passiert ja Folgendes. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und dann geht er auf diesen Berg. Kommt gleich im Nachhinein, dass einige da stehen würden, die nicht sterben würden. Gleich kommt diese Geschichte, wird es uns leicht gemacht, was das bedeutet. Und dann heißt es hier, Jesus hat geleuchtet wie die Sonne. Leute, vergesst bitte nicht, das sind alles Worte, die etwas beschreiben wollen, was man nicht beschreiben kann. Das sind alles himmlische Dinge. Mit anderen Worten, was ist hier passiert? Ich sage es wieder ganz einfach. Der Himmel wurde an die Erde angedockt. Der Himmel wurde an die Erde angeschlossen, auf diesem Berg der Verklärung. Das, was im tausendjährigen Reich weltweit passieren wird, das ist dort passiert. Ja, und dann kommt diese lichte Wolke, das ist ja die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die gefilterte Gegenwart Gottes. Dann kommt die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, ihr kennt das alles. Und später sagt dann Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Der war ja auch auf diesem Berg, der hat es gesehen. Und Petrus sagt, denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Majestät mit eigenen Augen gesehen und dann auch die Stimme. Sie haben Jesus gesehen, wie er als König aller Könige kommen wird auf dem Ölberg. Versteht ihr? Die haben das gesehen. Das waren die, die nicht gestorben sind. Die haben das erleben dürfen und haben dann auch ihr Zeugnis weitergegeben. Wir sind Augenzeugen seiner königlichen Majestät. Damit sich niemand täuscht, dass dieser leidende Messias, dieses Lamm Gottes, auch dieser herrliche König ist, der hier seine Herrlichkeit gezeigt hat, die er ja abgelegt hatte. Er war Gott gleich, aber er kam ja hier in Form von einem Knechtsgestalt, als Mensch, nicht nur als Mensch, in seinem Aussehen, sondern als, ich rede jetzt nicht von den Sünden, aber in der ganzen Begrenztheit kam er wie ein gefallener, sündiger Mensch und hat sich den Menschen gleich gemacht. Und der schöne Vers auch zum Schluss, auch ein Hinweis an uns. Und sie sahen niemand mehr außer Jesus allein. Ja, nach dieser ganzen wunderbaren Offenbarung wird wieder alles auf Jesus zentriert. Ja, vielleicht wieder mit spitzer Zunge. Es gibt ja auch unter uns viele wundersüchtige Leute, ne? So wundersüchtig, ja? Wo denn das Aufbauschen brauchen, Gefühle und so weiter. Ich meine, wenn es über die biblischen Grenzen hinausgeht, ist es natürlich nicht gut. Hier wieder, sie sahen nach der ganzen Herrlichkeit, sahen sie niemand mehr außer Jesus allein. Dann natürlich auch in Bezug auf die Schöpfung. Da wird es riesen Veränderungen geben, wenn der König wiederkommt oder kurz vor seinem Wiederkommen. Und das überlesen auch viele Christen, Offenbarung 16, da heißt, da wird es das größte Erdbeben in der ganzen Geschichte der Menschheit geben. Das größte apokalyptische Erdbeben. Und dann heißt, die Städte der Nationen stürzten ein und jetzt passt auf, jede Insel verschwand und es gab danach auch keine Berge mehr. So wie vor der Sintflut. Ja, denkt nicht, dass der Himalaya in den 6 Tagen geschaffen wurde, dass die Sintflutwasser 9000 Meter hoch stand. Man findet ja auf dem Himalaya fossile Meerestiere, versteinerte, auf dem Himalaya. Ist ein Zeichen nach dem Psalm 104, dass Gott die Berge hochgefaltet hat, das Meer gesenkt hat, um nach der Sintflut wieder trockene Erde zu haben. Und das wird rückgängig gemacht. Ich würde es nicht unbedingt sagen, wenn ihr den Everest noch nicht gesehen habt, steigt noch mal schnell hoch. Denn ich bin gar kein Fan vom Everest, sage ich euch ehrlich. Leute, das ist eine Todeszone. Das ist eine Todeszone. Jeder, der da hochsteigt, der kann an einem Gehirnendem sterben. Der kann tot umfallen oder erfrieren. Ja, das ist eine ganz gefährliche Todeszone. Aber eben, das wird alles anders gemacht. Und dann sagt Gott sogar hier, denn siehe, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Diese Begriffe, ja, wir haben es ja heute Morgen gelesen aus dem Zitat, dass die Propheten im Alten Testament immer nur bis zum Friedensreich gesehen haben oder fast nur. Also hier wird auch der Himmel vom Friedensreich und die Erde vom Friedensreich neuer Himmel und neue Erde genannt. Dann sehnt sich keiner mehr nach dem zurück, was einmal früher war. Niemandem kommt das noch in den Sinn. Freut euch aber viel mehr und jubelt ohne Ende wegen dem, was ich nun neu erschaffe. Muss ja Gott neu erschaffen. Denn ich sage euch ehrlich, Gott hat ja das Universum gemacht. Aber das ist ja nur eine Schöpfung. Diese ganzen Entfernungen, die Energie, das ist nur eine Schöpfung. Ja, wer ist denn dann dieser Gott? Da fährt es mir ja mit Gänsehaut den Rücken runter. Da kriege ich ja Angst wie die Naturvölker. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Liebe, Barmherzigkeit. Aber vergesst nicht diese Größe Gottes. Gott ist der Programmierer von dem DNA des Lebens. Vom DNA des Lebens, was ja alles in unseren Zellkernen drin ist, in Pflanzen und Tieren, ist die gleiche Sprache, 4 biologische Buchstaben, wisst ihr ja. Und Gott macht, ich sage euch ehrlich, Gott macht nicht mal so, er braucht nicht mal eine Millisekunde, er braucht gar keine Zeit, um das alles wieder zu verändern. Bitte macht diesen großen Gott nicht klein. Ja? Und wenn der sagt, dass der Löwe dann Gras fressen wird wie das Vieh, überlass das Gott, das musst ja nicht du machen, oder? Ne? Du musst den Löwen nicht zum Vegetarier machen. Das macht Gott, ja. Und das ganze Umfeld wird anders sein. Denkt mal an den Sündenfall, da kam ja der Tod. Also merkt euch, vor Adam gab es keine Höhlenmenschen. Pass auf, gab kein Tod. Nach der Sintflut, ganz schlimmer Unfall. Unsere ganze Erde läuft heute auf Sparflamme. Die ganze Erde. Früher gab es Riesentiere, ja. Heute ist alles klein geworden. Viel Wüste, viel Eis und so. Und dann kommt noch die Apokalypse, wo wirklich ganz viel kaputt gehen wird. Gott wird das alles rückgängig machen und die ganze Natur seufzt. Ja? Und dann heißt es auch, wir selber erwarten die Erlösung unseres Leibes. Auch wir seufzen. Das wird kommen. Wir werden bei der Entrückung umgestaltet in einen Herrlichkeitsleib. Nicht mehr sterblich. Ja, keine Fehler mehr. Das wird wunderbar sein. Und die Bibel sagt auch, das alles wird auf dem heiligen Berg des Herrn, dieser Har Zion, da wird es alles anfangen. Und jetzt müssen wir noch über das Negative reden. Ne? Der König kommt und es ändert sich alles. Wir wissen ja, dass kurz vorher der Teufel auf die Erde geworfen wird. Wir diskutieren jetzt nicht, er ist heute auch schon der Fürst der Finsternis, er ist da. Aber da geschieht was Definitives. Er wird aus dem Himmel geworfen auf die Erde. Und dann ist er voller Zorn und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und die Prophetie offenbart uns, er weiß, dass er 1260 Tage hat. 42 Monate, 3,5 Jahre. Und dann gibt er eben der Drache, gibt dem Antichrist Macht und seinen Thron und große Gewalt. Das letzte Aufbäumen, die letzte Kraftprobe, der letzte Ausweg in der Ausweglosigkeit einer untergehenden, gottlosen Menschheit ist der Antichrist. Der Teufel wird es ausnutzen. Das ist dann auch die letzte Raubkopie des messianischen Friedensreiches. Die letzte Raubkopie. Und dann kommt eben Jesus wieder. Auch hier haben wir Bibelverse, wo ganz klar sagen, 3,5 Jahre. Also obwohl ja der Antichrist diesen Friedensvertrag macht mit Israel, nur als Ergänzung, es wird großer Wert gelegt. Er wird der richtige Antichrist erst dann sein, diese Inkorporation vom Teufel, ja, in der Mitte der 7 Jahre. Ja, wenn er den Tempel entweiht und sich als Gott ausgibt und dann die 2 Zeugen umbringt, dann. Und das sind eben dann, die letzten sind 42 Monate. Und als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, jetzt denkt doch, stell dir mal vor, jetzt wird der Teufel aus dem Himmel geworfen, hat da seine Prioritätenliste, ne? Ja, was werde ich jetzt alles machen auf der Erde, ne? So, ne? Da. Und jetzt, was sagt er? Begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Das Erste, was er macht, Juden verfolgen, Juden töten. Das ist der Hass aus der Hölle. Aber jetzt, warum kommt dieser Hass aus der Hölle so? Da heißt es in Hesekiel 28, da wird er, wir nennen das eine Rückspiegelprophetie, Retroprophetie. Da wird etwas aus der Vergangenheit geoffenbart. Da kommt dieser Fall Luzifers, dieser wunderschöne Cherub. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Du warst ein schimmernder, gesalbter Cherub. Und du warst auf Gottes heiligem Berg. Da gab es damals schon einen heiligen Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Er war auf Gottes heiligen Berg. Und dann ist er gefallen, weil er wollte Gott gleich sein. Wir kennen die Geschichte auch aus Jesaja 14. Und deswegen, das hasst der Teufel. Das hasst der Teufel. Wenn Gott sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Oder als König wird der Herr über sie herrschen und auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und Gott lässt ihm diese Freiheit. Auch sogar Versuche, die Juden auszurotten, dieser Hass aus der Hölle. Ich möchte alle warnen heute, die irgendwo auf der falschen Seite stehen oder auf der Achse des Bösen sich befinden. Ja, vielleicht auch geistlicherweise. Wir müssen aufpassen als Christen. Ja, das ist Gottes erklärter Wille, der König auf dem Berg Zion, Jesus auf dem Berg Zion. Ja, und hier heißt dann wieder, dass praktisch, wenn Jesus wiederkommt als König, dann wird der Teufel in den Abgrund geworfen. Er wird mit Ketten gekettet. Wir diskutieren jetzt nicht, wie man ein geistliches Wesen ketten kann. Wenn Gott es sagt, es wird so gemacht, dann wird es so sein. Er wird gefangen genommen und da heißt zweimal für 1000 Jahre. Leute, was braucht man eigentlich noch mehr, um an ein 1000-jähriges Friedensreich zu glauben, ja, wo der Teufel dann gebunden ist? Und erst danach wird er nochmal losgelassen, nach den 1000 Jahren, um dann nochmal praktisch zu zeigen, was in den Herzen der Menschen ist durch diese allerletzte Rebellion. Ja, die Frage, ist das Millennium nur symbolisch? Weil ich sage euch wirklich, der größte Teil der Christenheit glaubt, dass es nur symbolisch ist. Und ich weiß nicht, warum. Was haben die für ein Problem? Warum muss man Israel heilsgeschichtlich auslöschen? Was steckt da dahinter? Steckt da Sympathie dahinter oder Antipathie? Aber Leute, wir als Christen, wir sollen doch nur einfach an die Bibel glauben. Ja? Und wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wer bin ich dann? Um zu sagen, nein, also bitte nicht mehr. Nein. Vergess Abraham, Isaak und Jakob. Jetzt ist die Gemeinde. Nein, er sagt es. Und so will ich für alle Ewigkeit erinnert werden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, ich sag's mal wieder ganz einfach. Wenn du Jesus annimmst, dann kriegst du ein ganzes Paket. Ob dir das passt oder nicht, der Messias, er ist aus dem Stamm Juda. Ja? Und Israel ist das auserwählte Volk. Ich weiß ja auch nicht, warum Gott die Juden erwählt hat. Ja, und er sagt ja noch extra, nicht weil sie besser sind, ein rebellisches Volk hat er absichtlich gemacht. Da müssen wir also nicht irgendwie als Heidenchristen eifersüchtig sein auf die Juden, diese Konkurrenz zwischen der Ekklesia und der Synagoge, so ein Blödsinn. Gott hat sie erwählt, er gebraucht sie hier in der Welt, um seinen Heilsplan zu erfüllen, inmitten der Völker. Und heute stehen sie wie ein Panier, wie ein großes Poster mitten in der Heidenwelt. Er sagt nämlich, ich werde Israel zurückbringen. Und das ist ein ganz großes Schild für die Nationen dieser Welt. Aufzupassen, wie wir Juden behandeln. Und es heißt ja auch hier aufpassen, dass man nichts wegnimmt und nichts dazu tut. Sowohl in Offenbarung 22 wie auch im 5. Buch Mose. Zweimal kommt es vor, dass wir bloß nicht am Wort Gottes rummanipulieren sollen und manches dann eben ungültig machen. Der König kommt und es ändert sich alles. Ihr aber beobachtet und seid wachsam. Siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Viele Dinge hat uns Gott geoffenbart, ich sage es mal wieder so, die uns gar nichts angehen. Sage ich euch ehrlich, die Apokalypse, mit der habe ich eigentlich nichts zu tun. Aber Gott, Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was ein Herr tut. Ich nenne euch Freunde. Und da haben wir ein schönes Beispiel in der Bibel, nämlich der Abraham. Der Abraham hatte mit Sodom nichts zu tun. Als Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt, dann sieht Abraham den Rauch aufsteigen von Ferne. Er hatte nichts mit Sodom zu tun. Und dann sagt Gott plötzlich, wie sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Weil der Abraham war der Freund Gottes. Ja? Und deswegen offenbart uns Gott so viele Dinge. Auch zukünftige Dinge, wo wir das vom Himmel aus beobachten werden, damit wir das heute auch schon wissen dürfen und getrost sein dürfen. Ich habe es euch zuvor gesagt, also Jesus verdient die ganze Glaubwürdigkeit. Wir dürfen ihm vertrauen, dass sich das alles wirklich so erfüllen wird. Wir vertrauen auf Gott. Vielleicht ist es heute ein Trost für dich. Wer weiß, ich weiß ja deine oder ihre private Situation nicht so. Oft kommen ja die Sachen und die betrüben uns und drücken uns runter. Wir dürfen uns freuen. Wir sind die privilegiertesten Menschen hier auf der Welt, die privilegiertesten Menschen in der Gemeinde. Und wir warten auf das Wiederkommen Jesu. Dieses Maranatha, das kann vielleicht heute noch passieren. Und wir haben dieses prophetische Wort wie einen Anker, ja, so fest. So war es ja auch bei Jesus, nur kurz erwähnt. Die Propheten haben ja immer wieder Sachen gesagt, die sich gleich im Nachhinein erfüllt haben, damit man ihnen geglaubt hat, auch für fernere, distante Prophezeiungen. Jesus hat zum Beispiel gesagt, nimm die Angel und der Fisch bringt diese Doppelmünze direkt. Oder geh dahin, bring die Esel, ne, und hat immer wieder Sachen prophezeit. Ne. Oder der eine wird mich verraten, der Judas, immer wieder viele Sachen. Dann hat er über die Tempelzerstörung geredet, das war dann 37 Jahre später. Und dann hat er auch gesagt, und das ist für mich die große Freude, dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Und hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich sage euch ehrlich, wir kommen ja viel rum in Gemeinden, wir hören so viel von Problemen. Und es ist ein Wunder, dass es heute noch Gemeinde Jesu gibt. Mit diesen Spaltungen, Sünden oft und unsere Begrenztheiten. Gott steht dahinter, Jesus steht dahinter und geht weiter. Aber damals sah es ganz anders aus. Er war 33 Jahre alt, ein junger Mann, relativ jung, zumindest verglichen mit mir. 33 Jahre, umgeben von einfachen Galiläern, das waren ja auch nicht studierte Leute, nichts Besonderes. Dann war das ein winziges Land, 460 Kilometer auf 135 Kilometer, ein kleiner Fleck, besetzt von den Römern. Und er wurde dann noch gekreuzigt und er hat gesagt, das, was ich euch hier sage, wird auf der ganzen Welt verkündigt. Hat er zum Beispiel in Bezug auf die Maria Magdalena gesagt, mit der Salbe. Ne? Ganz interessant. Und heute ist das für uns ganz normal. Ja, wir haben die Bibel in allen Sprachen, das Evangelium wird überall verkündigt. Damals sah es ganz anders aus. Erfüllung von Prophetie. Und die Bibel sagt, die Gemeinde ist geboren an Pfingsten und wird dann entrückt werden. Und da, ich denke, nach 2000 Jahren fast, müssen wir ein bisschen mehr reden über das Wiederkommen Jesu. Ja? Und dieses Warten auf Jesus. Du, Gott, bist mein König, steht im Psalm. Glückselig ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ist der Herr Jesus der König deines Herzens? Hast du diese Tore breit gemacht, damit er eingezogen ist, der König, jetzt in unserem Herzen? Der König, das ist ja auch der, dem ich jetzt unterstelle. Der Knecht ist ja nicht über dem Meister. Ich bin jetzt also nicht mehr der Herr von meiner eigenen Nase, sondern jetzt gehorchen wir dem guten Hirten. Und ich sage euch ehrlich, der weiß besser, was gut für dich ist, wie du selber. Er weiß es am besten. Und er hat versprochen, er bringt uns ins himmlische Jerusalem. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Reinhold Federolf sprach anlässlich einer Himmelfahrtstagung in der Stadthalle Sindelfingen zum Hauptthema »Kommt der König wirklich?« in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema »Der König kommt und es ändert sich alles«. Möchten Sie die andere Botschaft dieser Predigtserie ebenfalls hören? Beide können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.